Die Philosophin. Oder die andere Hälfte des Denkens. Unser Thementag im Deutschlandfunk Kultur.
Und den finden Sie natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de und auch bei Instagram. Und reden wir jetzt über die Ästhetik des Widerstands, des weiblichen Widerstands, mit der Berliner Kulturtheoretikerin und Philosophin Iris Dermann. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Beißer. Ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Ich freue mich auch sehr und möchte noch einmal über den Iran sprechen und über die mutigen Frauen dort. Die scheinen ja den Protest zu dominieren seit vielen Wochen. Ein Protest, mit dem sie ja auch Zeichen setzen, auch Zeichen aussenden. Also nicht nur mit dem Abnehmen des Kopftuches, auch mit dem Abschneiden von Haaren. Jetzt von der Ferne, wenn Sie das so beobachten, diese Bilder, diese Filme sehen, was ist das Besondere an dieser Art des Widerstands?
Ich glaube, die körperliche Dimension, die das hat, also man könnte ja geradezu von Body Politics sprechen. Wir kennen das aus der Black Lives Matter Bewegung mit dem Niederknien. Und hier ist es so, dass Frauen ihre Kopftücher verbrennen und ihre Haare abschneiden. Und ich würde das in diesem Sinne auch als eine Form der Körperpolitik begreifen, weil sich die Gewalt und die Repression des Regimes auf weibliche Körper und gegen weibliche Körper richtet, auf das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung, weil der Körper sozusagen auch ein Mittel, zuweilen sogar das letzte und einzige Mittel des Widerstands oder des sich Entziehens sein kann, insbesondere in Gewalträumen, aber auch in repressiven Regimen, eignet er sich in besonderer Weise, würde ich sagen, zu einer körperlichen Artikulation des Widerstands. Und vielleicht muss man auch daran erinnern, dass das Abschneiden von Haaren ja eine Geste, eine Politik der Trauer ist und diese politische Geste der Trauer auch auf ein persisches Epos namens Shahnameh zurückgeht. Und ich denke, man kann hier einerseits eben von einer Bodypolitik, aber auch von einer geradezu poetischen oder ästhetischen Dimension eines öffentlichen und zugleich passiven Widerstands sprechen, der sich ja in bestimmter Weise gegen den eigenen Körper richtet, durch das Abschneiden der Haare und auf diese Weise auch den Versuch unternimmt, sich dem gewaltsamen Zugriff des Mullah-Regimes, der Sittenpolizei, auf diese Weise gewissermaßen zu entziehen.
Das sind sehr, sehr, sehr starke, sehr, sehr kraftvolle Zeichen, die bei uns ja auch in der westlichen Welt, in Europa ankommen, über die sozialen Medien ankommen, die wir auch als solche dann wahrnehmen. Das löst sicherlich auch eine starke Solidarität aus. Das haben wir ja auch erlebt, auch eine starke weibliche Solidarität, aber auch unter Männern. Auch das sehen wir im Iran, dass sich gerade die jüngeren Männer dort von Anfang an solidarisiert haben mit diesem weiblich geprägten Protest. Männer wiederum haben offenbar diese körperliche Sprache so nicht. Wie unterscheidet sich denn, ich sag mal, der männliche Widerstand dann von diesem weiblichen Widerstand?
Wenn Männer längere Haare tragen, haben sie den natürlich auch. Ich glaube, dass diese Frage nach dem männlichen oder weiblichen Widerstand, den müssen wir wahrscheinlich sehr spezifisch nochmal mit den Kontexten verschränken. Was ich aber unterstreichen würde, wie auch Sie, ist, dass eben diese Form des Widerstands sich ja vor aller digitalen Augen abspielt, auch wenn das Mullah-Regime zeitweilig das Internet abgedreht hat und versucht, die freie Berichterstattung zu verhindern und dass gerade die Social Media und die Videoaufzeichnungen und die Dokumentation dieses Widerstands dazu beiträgt, dass es sowas wie eine internationale Sichtbarkeit und Öffentlichkeit und Resonanz dafür gibt und als solidarisches Zeichen ja vor allen Dingen auch die Iranerinnen im Ausland, die Auslandsopposition diese Zeichen weiterträgt und auch selber oder Gesten auch selber ausführt, um darauf zu antworten und sich damit auch in so einem körperlichen Sinne solidarisch zu erklären.
Hat das auch eine neue Qualität eben durch die Verbreitung durch die sozialen Medien? Wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, da gab es ja schon immer auch, was Sie Body Politics genannt haben, dass der Körper eben ein Politikum ist und auch so wahrgenommen wird und auch sich widerständig zeigt. Das heißt also, diese gerade weiblich geprägte Body Politics oder dass man mit dem Körper politisch agiert, wird jetzt mit den sozialen Medien einfach viel kraftvoller, viel wichtiger auch letztlich?
Ja, ich glaube, es ist überhaupt ein Unterschied, ob und inwiefern sich Widerstände und Körperpolitiken in einem öffentlichen Raum zum Ausdruck bringen können, den öffentlichen Raum der Sprache, der Straße besetzen können mit körperlichen Gesten und Verlautbarungen. oder aber ob sich Widerstand in Gewalträumen ereignet, wo genau diese Sichtbarkeit und Öffentlichkeit fehlt. Man muss ja vielleicht auch sagen, dass sich Gewalträume dadurch auszeichnen, dass dort systematisch die Unterscheidung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit eingezogen wird und dass in Gewalträumen Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich an eine unabhängige dritte öffentliche Instanz zu wenden, um ihre Rechte einzuklagen. Und also diese Praxis des körperlichen Widerstands, die ereignet sich und hat sich in den Widerstandsgeschichten auf den Körper als letztes Mittel des Widerstands gerichtet. Und
an welcher Stelle war das historisch besonders stark?
Das war zur Zeit der transatlantischen Versklavung. Aber wenn man zum Beispiel die Frage nach einer Geschichte des Hungerstreiks stellt, würde ich sagen, dass auf den Sklavenschiffen vor allen Dingen afrikanische Frauen diese Praxis, diese körperliche Praxis des Hungerstreiks erfunden haben, um sich dem Zugriff der rassistischen und extremen Gewalt zu entziehen. Auch der Suizid würde zu einer solchen Form des Widerstands gehören oder die Selbstverstümmelung, wobei man in der Perspektive der versklavten Afrikanerinnen und Afrikaner sagen muss, dass es im 18. Jahrhundert das Verständnis der Afrikanerinnen war in Bezug auf den Suizid, dass es eine spirituelle Reise zu den Ahnen und nach Afrika bedeutete, sich selbst das Leben zu nehmen. Und es gibt viele Erzählungen und auch Songs, die diese Art von passivierenden, passiven Widerstand dann als Flying Back to Africa bezeichnen. Also ich glaube, wir müssen unseren Blick, ist so mein Eindruck, auf die körperlichen Artikulationsformen von Widerstand etwas erweitern und uns nicht nur auf den aktiven Widerstand in Form von Revolutionen und Rebellionen in einem öffentlichen Raum konzentrieren, sondern vielleicht auch Verbindungen ziehen zu solchen Widerstandsformen, die sich im Unsichtbaren, im Verborgenen, im Entzug der Öffentlichkeit abgespielt haben, aber doch historisch Spuren hinterlassen haben. Und ja, ich finde es wichtig, die Widerstände in Gewalträumen von denen auch zu unterscheiden, die sich in der Öffentlichkeit und in der Sichtbarkeit abspielen. Wobei ich denke, dass gerade über die körperliche Dimension des Widerstands, der sich gewissermaßen gegen den eigenen Körper richtet, es auch Verbindungen gibt zwischen dem einen und dem anderen Formen des Widerstands.
Und am Ende dann werden doch, wie im Iran, tödliche Fakten geschaffen, indem Revolutionsgarden, die Polizei direkt auf diese Menschen schießt, sie erschießt auf offener Straße. Diese Bilder erreichen uns ja auch. Also da findet sich offenbar, dieser symbolische Widerstand findet da offenbar einfach eine tödliche Grenze, die nicht überschritten werden kann.
Ja, das ist eine extreme Form von Krieg und Foltergewalt bis hin zur Todesstrafe, die das Mullah-Regime gegen seine eigenen Bürgerinnen und Bürger wendet. Und ich glaube, was uns, wenn wir digital daran teilnehmen und die Berichterstattung mit Atemlosigkeit wahrnehmen, ist dieser existenzielle Mut, den die Iranerinnen, die Iraner aufbringen, um ihre Freiheitskämpfe zu praktizieren. Und man hat schon den Eindruck, dass das auch auf einen langjährigen revolutionären Prozess verweist und der jetzt das Potenzial auch für einen iranischen Frühling in sich birgt. Und was uns da berührt, ist, denke ich, der hohe existenzielle Mut, dem die iranischen Bürgerinnen und Bürger diesen Freiheitskampf kämpfen. Und oft höre ich ja, die seien angstfrei, aber ich würde sagen, also es gibt gar keinen Mut ohne Angst, sondern das bedeutet eher, dass der Mut der Angst nicht das letzte Wort überlässt. Ich glaube, alle sind sich über die existenziellen Folgen ihres Protestes im Klaren. Und darin steckt eben auch, wie ich glaube, die hoch herausfordernde Frage, ob wir bereit wären, es ihnen gleich zu tun, ob wir bereit sind und in welcher Weise diese Freiheitskämpfe zu unterstützen mit allem, was wir haben. Also dieser Appell, denke ich, ist in den iranischen Freiheitskämpfen jetzt in besonderer Weise wirksam.
Die Kulturtheoretikerin und Philosophin Iris Dermann von der Humboldt-Uni in Berlin über die körperliche Symbolik des weiblichen Widerstands. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Balzer. Einen schönen Abend.
Ihnen auch.
Danke.